Der Predigtext für heute Abend ist Psalm 7. Psalm 7, das ist das Wort Gottes. Ein Schikajon von David, das er dem Herrn sang wegen der Worte des Benjaminiten Kusch. Herr, mein Gott, bei dir berge ich mich. Rette mich von all meinen Verfolgern und befreie mich, dass er nicht wie ein Löwe mein Leben zerreißt. Er reißt und da ist kein Befreier. Herr, mein Gott, wenn ich ein solches getan habe, wenn Unrecht an meinen Händen ist, wenn ich Böses vergolten dem, der mit mir Frieden hält, und geplündert den, der mich ohne Ursache bedrängt, so verfolge der Feind meine Seele und erreiche sie, er trete mein Leben zu Boden und strecke meine Ehre hin in den Staub. Steh auf, Herr, in deinem Zorn, erhebe dich gegen das Wüten meiner Bedränger und wache auf zu mir. Gericht hast du befohlen, die Schar der Völkerschaften umringen dich, zur Höhe über ihnen kehre zurück. Der Herr richtet die Völker, richte mich, Herr, nach meiner Gerechtigkeit und nach meiner Lauterkeit, die auf mir ist. Ein Ende nehme die Bosheit der Gottlosen, aber dem Gerechten gib Bestand, der du Herzen und Nieren prüfst, gerechter Gott. Mein Schild über mir ist Gott, der die von Herzen Aufrichtigen rettet. Gott ist ein gerechter Richter und ein strafender Gott an jedem Tag. Wahrhaftig schon wieder wetzt er der Feind sein Schwert, spannt seinen Bogen und rüstet ihn. Aber gegen sich selbst hat er die Mordwerkzeuge bereitet, seine Pfeile brennend gemacht. Siehe, er trägt in sich Böses, er geht schwanger mit Unheil, gebiert Falschheit. Er hat eine Grube gegraben und hat sie ausgehöhlt, doch ist er in die Falle gefallen, die er gemacht hat. Sein Unheil kehrt auf sein Haupt zurück und auf seinen Scheitel herab kommt seine Gewalt. Ich will den Herrn preisen nach seiner Gerechtigkeit und besingen den Namen des Herrn, des Höchsten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns dieses Gebet des Königs David gegeben hast, als dein Wort und als deine Anleitung für uns auch zu beten. Wir danken dir, dass du uns hilfst, dich besser zu verstehen durch dieses Wort. Bitte schenke uns aufmerksame Herzen und Ohren des Glaubens und schenke mir Lippen, die deinen Ruhm verkünden. Amen. Es gibt wohl kaum jemanden, der mit mehr Feinden zu kämpfen hatte als der König David. Da waren nicht nur die feindlichen Völker, die in Überzahl ihn bedrohten, sondern auch viele unter seinen nächsten Mitmenschen, sogar in seiner Verwandtschaft und unter seinen Söhnen, gab es solche, die ihn bekämpften und verfolgten. Und da war auch Saul, sein Schwiegervater und dessen Söhne, außer Jonathan, die nach seinem Leben trachteten und ihn blutig verfolgten. Was David hier erlebt, warum er diesen Psalm dichtete und betete, war aber nicht die Bedrohung seines leiblichen Lebens, sondern etwas, das mindestens so schwer zu tragen ist, würde ich sagen, das war Verleumdung. Wir erfahren, dass David diesen Psalm wegen der Worte Kuschs sang. Und dieser Kusch, der wird eigentlich in der Geschichte Davids nicht erwähnt. Hier heißt es, dass er aus dem Stamm Benjamins kommt. Also aus demselben Stamm, zu dem auch Saul gehört, so wie auch Saul das tat, versucht dieser Kusch, David mit Worten zu zerstören. Er verbreitet Lügen über David, sehr wahrscheinlich, um das Volk gegen ihn aufzubringen. Was tut David gegen diese Angriffe? Wie reagiert er auf diese zerstörerische Verleumdung? Er schlägt nicht zurück. Er geht nicht hin und streitet mit seinem Gegner. Er betet. Und von der Art und Weise, wie David betet hier, können wir eine ganze Menge lernen für ähnliche Situationen. Wir mögen vielleicht nicht wie David solche greifbaren Feinde haben, aber wie das Wort in 2. Timotheus 3, Vers 12 sagt, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Der Feind Gottes ist uns auf den Fersen. Ihm liegt alles daran, uns vom Weg abzubringen, uns zu entmutigen, uns zu verleumden. Das heißt, Unwahrheiten über uns zu verbreiten, solche Unwahrheiten, die wir dann am Ende auch noch selbst glauben sollten. Machen wir in solchen Momenten das Gebet Davids, das auch ein prophetisch vorabgebildetes Gebet unseres Herrn ist, machen wir das zu unserem eigenen Gebet. Es ist das erste Mal in den Psalmen, dass David Gott so anspricht. Jahwe Elohe, sagt er. Jahwe Elohe, das heißt Jahwe, mein Gott. Es ist wichtig für den Beter, dass er sich bewusst ist, wer der Gott ist, den er um Hilfe bittet. Jahwe ist der Gott des Bundes. Er hat sich Mose mit diesem Namen vorgestellt und gesagt, ich bin der Gott, der mit dir ist. Das steckt in diesem Namen Jahwe drin. Ich bin der mit dir ist. Das ist der Name des Gottes, des Bundes, der Gnade. Er ist der Gott, der in seinem Volk, der seinem Volk den Bund der Gnade versprochen, zugesprochen hat. An ganz vielen Stellen im Alten Testament schon, zum Beispiel hier Jeremia 31, Vers 33, hat er das gesagt, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Das ist das Versprechen des Bundes, das fast unzählige Male im Alten Testament und dann in der Erfüllung im Neuen Testament vorkommt. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und darum nennt ihn David Jahwe, mein Gott. Ich rufe den Gott an, der mir zugesagt hat, dass er sich in seinem gnädigen Bund mit mir vereinigt und der versprochen hat, dass er für mich da ist, dass er mein Retter ist. Wie gesagt, sucht David Hilfe nicht bei menschlichen Verbündeten, die hat er ja auch. Er rechtfertigt sich nicht gegenüber den Menschen. Er geht direkt zu seinem Gott und klagt und beschreibt ihm seine Not. So wie später der König Hiskia, der einen lügnerischen und verleumderischen Brief von seinem Feind Rabschake erhielt und der diesen nahm, diesen Brief, und ihn vor Gott ausbreitete und betete. Siehe da, mein Gott, was der über mich sagt, was der mir schreibt. Noch bevor die Worte des Feindes ihn hinunterdrücken konnten, ging er damit an die richtige Adresse und versuchte nicht, selbst damit fertig zu werden. Er bekennt damit, so wie auch David hier, Herr, ich bin zu schwach, um damit richtig umzugehen. Übernimm du das. Du bist stark, du stehst über dem Feind. ich nicht. Wie oft wurden wir entmutigt und lagen hilflos am Boden, weil wir selber versucht hatten, mit etwas fertig zu werden, das zu groß ist für uns. David bittet: Jahwe, mein Gott, bei dir suche ich Zuflucht. Hilf mir von all meinen Verfolgern und rette mich, dass er nicht wie ein Löwe meine Seele zerreißt und sie zerfleischt. Das ist der Feind, der für uns zu groß ist, der Löwe, der seinem Opfer auflauert und es dann erbarmungslos zerreißt und verzehrt. So beschreibt der Apostel Petrus den Teufel: Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könnte. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Der wahre Feind, der hinter den bösen Aktionen von Menschen steht, das ist der Satan. Paulus schreibt: Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, das heißt gegen Menschen, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Wenn wir bitten: Herr, hilf, dass dieser Feind nicht meine Seele verzehrt, dann verstehen wir, dass wir durch solchen Druck von außen leicht vom Feind verführt werden können, in Sünde zu fallen. Zum Beispiel, dass wir dann gegen die Verleumder selbst vorgehen und zurückschlagen. Unser Herr hat uns ja gelehrt zu beten: Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen in Person. Er hat uns auch gelehrt, nicht zurückzuschlagen. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Und das Gute ist in diesem Fall das Folgende: Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, ihm Gutes tun. David führt sein Gebet weiter in den Versen 4 und 5, indem er über seine eigene Haltung reflektiert. Er prüft sich selbst. Er verteidigt seine Gerechtigkeit nicht selbst vor Menschen, sondern übergibt sie Gottes Prüfung. Bevor er seinen Gott bittet, ihm bei den Menschen Recht zu verschaffen, will er erst sicherstellen, dass er selbst richtig steht vor Gott. Den Maßstab, den er bei seinem Feind ansetzt, den wendet er auch bei sich selbst an. Erinnern wir uns an den letzten Psalm Davids, den wir miteinander betrachtet haben, als er durch die Bedrängnis von außen seine eigene Sünde erkannte. Die Bedrängnis von außen hat ihn dazu gebracht, seine eigene Sünde zu erkennen. Und darum betet er: Herr, hier auch wieder: Herr, wenn ich Unrecht getan hätte, dann wollte ich auch deine gerechte Beurteilung und Strafe dafür annehmen. Wenn wir Sünde bei anderen verurteilen, dann dürfen wir auch nicht blind sein für unsere eigene Sünde. Nicht, dass wir unter das Urteil Jesu fallen, der sagt: Ihr seht den Splitter im Auge des anderen, aber das Brett vor eurem Kopf, das seht ihr nicht. Und wenn wir beten: Herr, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, dann gilt dieses Gebet für das Wirken des Bösen in unserem eigenen Leben. Wie gut, wenn wir mit einem reinen Gewissen beten können und nicht annehmen müssen, dass die Feinde von Gott gebraucht werden, um uns für Böses zurechtzuweisen. Nehmen wir zu Herzen, was der Apostel Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 15: Denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Jesus in der Bergpredigt Matthäus 5, Vers 11 sagt: Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und euch das Ärgste nachsagen um meinetwillen und dabei lügen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn im Himmel ist groß, denn so haben sie auch die Propheten vor euch verfolgt. David weiß, dass er nicht verfolgt wird, weil er Unrecht getan hätte. Das ist wichtig für ihn zu wissen. Im Gegenteil, er hat Saul selbst zweimal verschont, als dieser ihn verfolgte, und er Gelegenheit hatte, sich zu rächen. Und darum kann er nun auch mit gutem Gewissen um Gottes Eingreifen in seinem Gericht bitten. So ruft er nach Gottes Gericht über seine Feinde. David ruft seines Gottes Gericht über seine Feinde nieder. Steh auf, Herr, in deinem Zorn, schreite zum Gericht. Dürfen wir so beten? Lehrt uns nicht das Neue Testament, dass wir unsere Feinde lieben sollen und für die beten sollen, die uns verfolgen? Ja, natürlich. Wir sollen das Gute für unsere Nächsten suchen, auch für die Feinde. Aber es gibt einen Zeitpunkt, wo das Gericht über die kommen muss, die sich gegen Gottes Gesalbten stellen und dabei bleiben. Das Gebet Davids ist ja eigentlich das Gebet unseres Herrn. Er bietet seine Gnade an, er hat seine Feinde geliebt und auch für sie gebetet. Er hat nur Gutes getan all denen, denen er begegnet ist. Aber es kommt der Tag, da wird er der Richter über alle sein, die nicht umgekehrt sind. David bittet Gott in Vers 7, schreite zum Gericht, das du befohlen hast. Und in Vers 13 sagt er, wenn man nicht umkehrt, so schärft er sein Schwert, hält seinen Bogen gespannt und zielt. David betet hier nach Gottes Willen entsprechend, dein Wille geschehe. Und so dürfen wir auch bitten, dass am Ende Gerechtigkeit geschieht. Aber dabei fragen wir natürlich immer wieder gleichzeitig uns selbst, ob wir in diesem Gericht Gottes denn bestehen können, wenn er kommt. Wenn das Gericht kommt, wenn der Herr wiederkommt. Wir können nicht bestehen aufgrund von unserer eigenen Gerechtigkeit, sondern nur, wenn wir in Christus sind, wenn seine Gerechtigkeit uns zugerechnet wurde. Und sie wird uns zugerechnet durch den Glauben, der nur ihm vertraut zur Rettung vor dem gerechten Zorn Gottes. Sonst wäre auch der gerechte Zorn auch über uns. Und dazu hält sich David in seinem Gebet auch an das Wort Gottes, das uns sagt, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wie wir schon gesehen haben, rächt sich David nicht selbst an seinen Feinden, obwohl er verschiedentlich Gelegenheit dazu gehabt hätte. Er wendet sich im Gebet an den gerechten Gott, der allein das Recht hat zu beurteilen und zu richten. In den Versen 11 bis 14 finden wir etwas weiteres, in dem wir David nachahmen dürfen, sollen, wenn wir beten. Wir haben am Anfang schon gesehen, dass David sich bewusst ist, zu wem er betet, zu dem Gott des Bundes. Und hier nun führt er sich und auch uns noch einmal vor Augen, wer der Gott ist, den er anruft. Mein Schild, Mein Schutz ist bei Gott, der den Aufrichtigen hilft. Gott ist ein gerechter Richter. Er will und gibt Gelegenheit, dass man umkehrt, bevor er richtet. David kennt seinen Gott. Er hat eine Kind-Vater-Beziehung zu ihm. Darum weiß er, wer es ist, den er bittet. Und er weiß, dass er diese Dinge nach seinem Willen bittet und dass er darum auch erhört werden wird. Wenn wir wie David in dieser Beziehung des Gnadenbundes mit Gott stehen, dann sind unsere Gebete nicht einfach nur Anträge. Anträge, die wir vorbringen, so wie wenn wir uns an eine Behörde richten. Unser Herr hat uns gelehrt zu beten, unser Vater. Mein Gott, Yahweh Eloheh, mein Gott. Wir haben eine kindliche Beziehung zu unserem Vater, von dem wir wissen, dass er uns liebt und das Beste für uns will. Und wenn David unseren Gott als gerechten Richter bezeichnet, dann müssen wir auch verstehen, dass ein Richter zu Davids Zeit mehr war als so einer, der einem Gerichtshof vorsteht, der auf dem Richterstuhl sitzt und einfach urteilt. Ein Richter war von Gott eingesetzt, um den Armen, den Elenden und den Unterdrückten Gerechtigkeit zu verschaffen. Das war die Aufgabe des Richters. Und so waren die Richter, die im Buch der Richter vorkommen, genannt werden, das waren eigentlich Retter. Sie werden Retter genannt. Die Richter sind Retter, die das Volk Gottes von ihren Unterdrückern befreien. Und diese Richter waren auch Vorbilder für den Retter, der kommen soll, um das Volk Gottes aus der Macht des Teufels zu befreien. Wenn David betete, dass Gott ihn vor dem Verfolger bewahren soll, damit er nicht wie ein Löwe seine Seele zerreißen kann, dann dachte er bestimmt daran, wie er früher als Hirte seine Schafe aus dem Rachen von Bären und Löwen rettete. Und er blickt voraus auf den guten Hirten, der kommen wird, um seine Schafe aus den Fängen des brüllenden Löwen des Satans zu befreien. Weil David diesen guten Hirten kennt, kann er so beten, wie er das hier tut. Und darum weiß er, dass der Vater ihn ganz bestimmt erhören wird. Darum kann er am Ende seines Gebets singen: Ich will dem Herrn danken für seine Gerechtigkeit und dem Namen des Herrn, des Höchsten, will ich Lob singen. Wie schon im letzten Psalm ist das Lob Gottes das Ziel seines Gebets. Ende steht das Lob Gottes. Und zu diesem Ziel hat Gott überhaupt die Gabe des Gebets gegeben, dass er am Ende gepriesen wird. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und David bittet schließlich all das nicht für sich selbst, nicht nur für sich selbst, sondern vorausschauend für alle, die durch den Herrn gerettet werden. Vers 8, die Versammlung der Völker umgebe dich und über ihr kehre zur Höhe zurück. Und das wird erfüllt werden, wenn der Herr Jesus aus allen Völkern seine Schafe zu sich gezogen hat und auf dem Thron an der Rechten seines Vaters regiert. Für alle Ewigkeit. Psalm 7 ist nicht nur Davids Gebet in seiner persönlichen Not. Er ist auch eine prophetische Beschreibung des Leidens Christi, des Sohnes Davids, für sein Volk, das Leiden für sein Volk, das er eben durch dieses Leiden rettet. Wie David wurde er von seinen Feinden, denen er nur Gutes getan hat, verleumdet. Er schlug nicht zurück. Er wurde geschmäht und verurteilt und wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt. Petrus schreibt, 1. Petrus 2, Vers 22, er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder, als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er war das Lamm, das unsere Sünde getragen hat und von dem Löwen zerrissen wurde, damit wir nicht das gerechte Gericht Gottes erfahren müssen, sondern gerettet werden können vor eben diesem Löwen. Und wenn David darum bittet, dass Gott ihn bewahrt, damit sein Feind nicht wie ein Löwe seine Seele zerreißt, dann spricht er vielleicht noch unwissend davon, was dem Sohn Gottes widerfahren ist. Er ist das Opferlamm, das unsere Sünde trägt und dafür hingerichtet wurde. In der Zeit Davids im Alten Bund, wenn jemand seine Sünde bewusst wurde, dann musste er zum Priester gehen und seine Sünde wurde symbolisch auf das Opfertier gelegt, indem er seine Hände auf dessen Kopf legte. Und dann wurde das Tier durch einen Tritt in die Wüste geschickt, wo es allein und verlassen den wilden Tieren ausgesetzt war. Und die wilden Tiere, die Löwen, die zerrissen es. Es ist ein Bild dafür, dass das Lamm Gottes unsere Sünde trägt und an unserer Stelle geopfert, ja zerrissen wird. Seine Seele wurden von dem Löwen zerrissen, damit wir erlöst werden und Gott für seine Rettung preisen können. Christus, der Sohn Gottes, ist der eigentliche Beter dieses Psalms. Und er ist gleichzeitig der Retter, der das Gebet Davids erhört. Er ist auch der Richter, der die Ungerechten, die nicht umkehren, bestrafen wird. Im zweiten Psalm spricht David von diesen beiden Eigenschaften Christi, Retter und Richter. Er, der verspottet wurde, wird einmal als Richter über seine Spötter kommen. Psalm 2, ab Vers 4. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will dem Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen. Wohl allen, die sich bei ihm bergen. Wohl allen, die den Sohn Gottes zum Retter und nicht zum Richter haben. Amen.